Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Luft in deutschen Städten wird besser, aber leider nicht so schnell, wie Anwohner und Politiker das gern hätten. An vielbefahrenen Straßen sind die Stickstoffdioxidkonzentrationen oft immer noch viel höher als erlaubt. Das belegen aktuelle Luftschadstoffanalysen, über die wir gleich sprechen. Außerdem berichten wir über eine Bohraktion im Bodensee und lassen uns von einem Unfallchirurgen erklären, wie und wo sich E-Rollerfahrer am häufigsten verletzen. Denn seit Samstag sind die kleinen Elektroflitzer ja auch hierzulande offiziell zugelassen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. So viel Stickstoffdioxid darf die Luft in unseren Städten im Jahresmittel maximal enthalten. Dieser EU-Grenzwert basiert auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation und soll Menschen, die an vielbefahrenen Straßen wohnen, davor schützen, dass das Reizgas sie krank macht. Der Grenzwert gilt seit 2010, wird aber bis heute in vielen deutschen Städten nicht eingehalten, vor allem wegen der vielen Dieselautos ohne wirksamen Katalysator. Statt der erlaubten 40 Mikrogramm wurden beispielsweise am Stuttgarter Neckartor im vergangenen Jahr immer noch 71 Mikrogramm gemessen. Das geht aus Luftschadstoffanalysen hervor, die das Umweltbundesamt heute vorgelegt hat. Ich habe die zuständige Fachgebietsleiterin Ute Dauert vorhin gefragt, ob wenigstens der generelle Abwärtstrend der Stickstoffdioxidkonzentrationen Grund zur Freude ist.
Also auf den ersten Blick ist es sicherlich ein Grund zur Freude, weil die Richtung stimmt. Also die Belastung durch Stickstoffdioxid, was ja eben gesundheitsschädlich ist, geht zurück. Und dann kommt aber schon das Aber. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung stellen wir nach wie vor in vielen Städten, im Jahr 2018 war es 57 Städte, Überschreitung des bereits seit 2010 einzuhaltenden Grenzwertes für Stickstoffdioxid fest.
Also 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Atemluft im Jahresdurchschnitt. Das ist das, was die EU vorgibt letztlich.
Genau, das ist der Grenzwert bezogen auf das Jahresmittel.
Fangen wir, bevor wir auf die Problemstädte zu sprechen kommen, erstmal mit dem auf der Habenseite an. Also wir konstatieren diesen Rückgang, sprich es geht in die richtige Richtung. Worauf ist denn dieser Rückgang der NO2-Konzentration in den Städten zurückzuführen? Welche Maßnahmen haben dazu geführt?
Also da kann man jetzt nicht sagen, es gibt jetzt die eine Mastermaßnahme, sondern es ist immer eine Mischung aus vielen Dingen. Es gab ja bereits modernere Fahrzeuge, es gab Softwarenachrüstung, es gab Maßnahmen wie zum Beispiel Verflüssigung des Verkehrs, Geschwindigkeitsreduzierung, Ausbauten im ÖPNV, also im öffentlichen Nahverkehr oder Ausschluss von LKWs, Durchfahrtsverbote für LKWs beispielsweise. Und dieses ganze Bündel an Maßnahmen hat eben dazu geführt, dass wir also seit einigen Jahren wirklich diesen Rückgang in der Stickstoffdioxidbelastung feststellen können.
Dann sprechen wir mal über die NO2-Hotspots. 2018 die Top 3 sind gelistet. Das ist Stuttgart, das hat man schon erwartet. Darmstadt überraschend auch relativ weit vorne. Und München, die also alle noch deutlich über dem 40-Mikrogramm-Grenzwert liegen. Was läuft da schief?
Also das sind natürlich auch genau die Städte, die auch im Vorjahr schon quasi die Hitliste, wenn ich das so nennen darf, angeführt habe. Wir müssen eben schon feststellen, dass die Höhe der Stickstoffdioxidkonzentration wirklich an das Verkehrsaufkommen eng geknüpft ist. Und wir sprechen hier über Städte und da eben speziell Straßen, die eben durch extrem hohes Verkehrsaufkommen geprägt sind. Und von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass dort die höchsten Stickstoffdioxidkonzentrationen in Deutschland festgestellt werden.
Vor allem Dieselfahrzeuge mit nicht modernster Abgasreinigung sind verantwortlich für diese NO2-Emissionen in diesen betroffenen Regionen. Was folgt jetzt daraus? Muss es noch mehr und weiträumiger Fahrverbote geben oder was schlagen Sie vor?
Also natürlich müssen sozusagen von den Städten und Kommunen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um hier eine Verbesserung weiter zu erreichen. Wir haben beispielsweise als Umweltbundesamt mal durchgerechnet, was zum Beispiel die Software-Updates an Reduktion bringen könnten und mussten da feststellen, dass diese klar etwas bewirken, aber nicht in dem Maße, dass dort die Grenzwerte eingehalten werden können an diesen Punkten. Von daher, und das sagen wir bereits schon seit Längerem, setzen wir eben auch auf die Hardware-Nachrüstung, weil das wirklich ein effektives Instrument ist, um die Fahrzeuge sauber zu machen. Also Nachrüstung mit wirksamen Katalysatoren. Die rechtlichen Voraussetzungen sind gegeben. Und da appellieren wir eben auch an die Automobilhersteller hier, ihre Kunden entsprechend zu beraten, zu unterstützen und möglichst eben auch finanziell zu unterstützen, um da einen deutlichen Beitrag zur Reduktion der Stickstoffdioxidbelastung zu leisten.
Okay, also Sie fordern ganz klar die Hardware-Nachrüstung, vor der die Politik ja lange zurückgeschreckt ist. Die muss endlich kommen und die muss auch finanziell in irgendeiner Form unterstützt werden.
Ja, auf jeden Fall. Also Studien oder Versuche in einzelnen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern ist ein Dienstfahrzeug des Landesamtes umgerüstet worden. Das zeigt fantastische Ergebnisse in der Reduktion der Stickoxide. Das funktioniert und das könnte wirklich einen großen Beitrag bringen zur Entlastung. Und da sehen wir ganz deutlich die Automobilhersteller in der Pflicht.
Sagt Ute Dauer, sie ist Fachgebietsleiterin für Luftschadstoffe beim Umweltbundesamt in Dessau. An einer der tiefsten Stellen des Bodensees bohren Forscher gerade ein Loch in den Grund. Bis zu 100 Meter tief soll es werden, was für einen Binnensee durchaus rekordverdächtig wäre. Thomas Wagner hat sich die Bohraktion deshalb mal angeschaut.
Gashebel nach vorn. Uli Raschke, Geograf und Geologe im Dienst der Technischen Universität Braunschweig, braucht mit seinem motorisierten Schlauchboot von der kleinen Bodenseegemeinde Hagnau auf der glatten Wasseroberfläche nur wenige Minuten bis zur Seemitte. Dort ragt plötzlich ein rechteckiges Etwas auf, mit allerlei Rohren und Seilzügen dran.
Die Plattform ist ein quadratisches Gebilde mit einem hohen Aufbau, da wo wir die Gestänge rein- und rauslassen.
Das Ganze erweckt den Eindruck einer Art Mini-Bohrinsel mit einem Bohrturm in der Mitte. Und dieser erste Eindruck führt die Besucher auf die richtige Fährte. Mittlerweile an Bord der Plattform deutet Uli Raschke auf die vielen Metallrohre am Boden und auf den turmähnlichen Aufbau, durch den die miteinander verschraubten Rohre nach unten geleitet werden, in die Tiefe des Bodensees.
Das ist das Casingrohr, das ist die äußere Verrohrung. In diesem Casingrohr wird dann wieder das sogenannte Kernrohr eingeführt. Das Kernrohr beinhaltet ein kleines Plastikrohr, 86 mm Durchmesser. Wir haben also ein Rohr-in-Rohr-System hier.
Und das wird bis zum Grund des Bodensees hinabgelassen, der an dieser Stelle um die 200 Meter tief ist. Doch dort stoppen die von der Plattform abgelassenen Rohre noch lange nicht. Sie graben sich vielmehr tief in den Grund des Bodensees hinein.
Also es ist so, wir haben 40 Meter dieses Casingrohr, diese äußere Verrohrung. Und wir gehen natürlich 40 Meter auch ins Sediment hinein und das Rohr rutscht dann sukzessive nach. Danach haben wir den Fall, dass das Sediment bereits so verfestigt ist, dass wir dieses äußere Rohr nicht mehr brauchen und wir können bis auf 99 Meter tief gehen. Das ist unser Ziel. Das ist der Rekord hier. Wir geben uns Mühe.
Knapp 100 Meter in den Grund des Bodensees hineinbohren. Das hat es bisher noch nie gegeben. Die Bohrung in die Tiefe des Seegrundes ist für die beteiligten Wissenschaftler eine spannende Reise in die Vergangenheit. Professor Antje Schwalb, Umweltwissenschaftlerin an der Technischen Universität Braunschweig.
Ich verspreche mir darüber Informationen, welche Bodenseebewohner vor tausenden von Jahren im See unterwegs waren. Und wie diese auf den Wechsel von zum Beispiel von der Eiszeit auf die Warmzeit reagiert haben.
In den Sedimentproben, die die Bohrer in den kommenden Tagen ans Tageslicht befördern werden, finden sich die Überreste von Kleinstlebewesen und Pflanzen, aber auch Methangasspuren, die Aufschluss geben über Änderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre über die Zeit. Zwar ist es nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler in die Sedimentschichten auf dem Grund eines Binnensees vordringen. Bisherige Grabungsarbeiten endeten aber bei etwa 30 Metern Tiefe. Entsprechend eingeschränkt waren die Informationen über die Vergangenheit.
Leider sind wir bisher nur bis 16.000 Jahre zurückgekommen und das möchten wir natürlich noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückverfolgen.
Dank der Sedimentproben, die aus 100 Meter Tiefe unter dem Seegrund entnommen werden, wollen die Forscher zukünftig 20.000 Jahre in die Vergangenheit zurückblicken. Um überhaupt bis zu knapp 100 Meter unter den Grund des Bodensees zu kommen, arbeiten die Forscher aus Braunschweig mit Kollegen vom Baden-Württembergischen Seenforschungsinstitut Langenargen und vom Limnologischen Institut der Universität Konstanz zusammen. Und sie nutzen ein neues Verfahren namens Hypercoring. Das Prinzip, die Rohre aus der Forschungsplattform werden nicht in den Grund hineingebohrt, sondern hineingehämmert. Der Vorteil?
Beim Bohren, da zerstört man den Sedimentkern. Weil es ja sehr weiche Sedimente sind, die sind von der Konsistenz vielleicht dann wie Knete, dann würde man beim Bohren sehr viel zerstören. Und somit, wenn wir es runterhämmern, da haben wir fast bis auf den letzten Millimeter, bis zur Wandung hin natürlich, da haben wir einen sehr guten, idealen Kern.
Ein Kern, der nach der Bergung aus der Tiefe erst einmal zur Kühlung ins Limnologische Institut der Universität Konstanz gebracht wird. Damit beginnt die eigentliche Analyse der Sedimentproben aus den unterschiedlichen Tiefen. Bis erste Ergebnisse vorliegen, werden nach Angaben der Forscher aber Monate vergehen.
Bohraktion im Bodensee, eine Reportage von Thomas Wagner war das. Wer hat den schnellsten? Die Antwort auf diese Frage gibt's alle Jahre wieder bei der Internationalen Supercomputerkonferenz in Frankfurt. Heute Vormittag war's wieder soweit. Frage an den Wissenschaftsjournalisten und IT-Experten Peter Welchering, der für uns vor Ort ist. Wer hat denn aktuell die Nase vorn beim Bau von Rechenmaschinen, die Petaflops schaffen, also 10 hoch 15 Rechenoperationen pro Sekunde?
Amerika hat es tatsächlich geschafft mal wieder. Es steht überraschend immer noch der Summit-Rechner am Oak Ridge National Lab auf Platz 1 an der Spitze mit 143 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Und dann kommt das Lawrence Livermore Lab auf Platz 2. Und die chinesischen Rechner, nämlich der Sunway-Rechner und der Tianxi-Rechner, die liegen auf Platz 3 und 4. Und da hatten die Experten eigentlich erwartet, dass die Chinesen diesmal Platz 1 belegen.
Wie sieht's denn mit deutschen Rechenmaschinen aus? An welcher Stelle der Rangliste taucht denn da zum ersten Mal jemand auf?
Der SuperMOOC am Leibniz-Rechenzentrum in München, der hat es auf Platz 9 geschafft. Das war auch erwartet worden, denn die zweite Generation des SuperMOOC, um die geht's da, die schafft inzwischen fast 20 Billiarden Rechenoperationen. Aber Deutschland insgesamt ist abgefallen. Vor 6 Monaten hatten wir noch 17 Supercomputer in wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland. Die haben eine Leistung von insgesamt 60 Billiarden Rechenoperationen geschafft pro Sekunde. Jetzt sind es 14 und sie sind unter 60 Billiarden zurückgefallen.
Wie passt das denn damit zusammen, dass deutsche Forschungspolitiker doch so gern den Supercomputer-Standort Deutschland feiern? Da gibt es ja offenbar eine Diskrepanz.
Ja, weil zwei Werte durcheinander gehen. Also die deutschen Rechner, die legen bei Anwendungen des maschinellen Lernens wesentlich mehr Rechenoperationen hin als bei der Testsuite der Top-500-Liste. Das gilt übrigens auch für den Summit-Rechner, den Listenkönig. Der schafft bei Anwendungen beispielsweise fürs maschinelle Lernen 1,5 Trillionen Rechenoperationen. Mit der Testsuite der Top 500, da bringt das aber nur auf 143 Billiarden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Bei der Testsuite, da muss eben die Rechengenauigkeit 16 Mal größer sein als bei Anwendungen maschinellen Lernens. Und diese Testsuite, die ist eben hervorgegangen, beispielsweise aus solchen Simulationen, etwa für Windkanäle oder ähnliches. Und die Forschungspolitik hierzulande, die hat eben diesen Wert nie so richtig unterschieden, diese beiden Anwendungen. Und ist deshalb bei der Einschätzung, wie sich das Supercomputing so entwickelt hat und entwickeln wird, einfach von falschen Voraussetzungen ausgegangen.
Wobei man ja aber schon sagen muss, dass der Fokus auf maschinellem Lernen ja vermutlich durchaus sinnvoll ist. Sprechen wir über die neuesten Entwicklungen da. Auch die sind ja Thema in Frankfurt. Was wird denn da diskutiert?
Ja, da werden neue, schnelle Lernnetzwerke diskutiert, da werden auch ethische Fragen vor allen Dingen diskutiert. Und da wird immer wieder gefragt, wo gibt es eigentlich rote Linien, etwa für den Einsatz von solchen Deep-Learning-Netzwerken. Und da sagen die Supercomputerentwickler, also die Politik und die Industrie, die müssen sich endlich mal mit den Grundlagen maschinellen Lernens beschäftigen. Und diese Grundlagen, das sind im Wesentlichen Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Statistiken. Also maschinelles Lernen beruht auf Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die können eben nur so gut berechnet werden, wie die Datenbasis das zulässt. Und da müssen wir stärker darauf achten, woher kommen denn diese Daten? Wie können also tatsächlich die Systeme, die mit maschinellem Lernen arbeiten, an ihre Daten kommen? Und das müssen wir besser kontrollieren. Da müssen wir einfach Grenzen aufzeigen.
Grenzen aufzeigen, Sie sagen es. Wie könnte das denn konkret aussehen? Haben Sie mal ein Beispiel parat?
Ja, etwa beim selbstfahrenden Auto, da müssen wir die Risiken klarer machen als bisher. Etwa erkennen diese Systeme bei selbstfahrenden Autos ganz gut Stoppschilder, Verkehrszeichen. Aber wenn ich an so ein Stoppschild beispielsweise noch ein zusätzliches Aufkleberschild anbringe, etwa Eating Animals, sowas dann da steht Stop Eating Animals, dann erkennt das System eben nicht mehr das Stoppschild als Verkehrszeichen. Und da sagen die Computerwissenschaftler, weg von der unangebrachten Euphorie. Und der zweite Fragenkomplex, der geht in die Richtung, welche Entscheidungen wollen wir denn eigentlich den Systemen überlassen? Verhaltensprognosen zum Beispiel, die können zu einer komplett überwachten und kontrollierten Gesellschaft führen. Und da sagen die Computerwissenschaftler sehr deutlich, lasst uns hier Grenzen ziehen, über die müssen wir reden.
Informationen und Einschätzungen waren das von der Supercomputer-Konferenz in Frankfurt am Main live von Peter Welchering. Vielen Dank dafür. Elektroscooter könnten ein wichtiger Baustein der Verkehrswende werden. Denn eben mal schnell zur nächsten U-Bahn-Station fahren, das geht mit den kleinen Elektrorollern umweltfreundlich und bequem. Seit Samstag sind die Dinger nun auch in Deutschland offiziell zugelassen. Man darf sie ohne Führerschein benutzen, aber nur auf Radwegen. Und weil neue Verkehrsmittel immer auch neue Unfallrisiken bergen, hat Lukas Kohlenbach mal einen Experten gefragt, was da auf uns zurollen könnte.
Christopher Spering sieht dem Vormarsch der Elektroroller eher sorgenvoll entgegen. Der Leiter der Sektion Prävention der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie rechnet mit steigenden Unfallzahlen.
Bei den E-Scootern ist das Hauptproblem, dass die Fahrer eine relativ instabile Körperposition haben. Der Körper, der am relativ kleinen Brett steht, hat eben einen erhöhten Schwerpunkt. Und durch diese Umverteilung und auch durch diese etwas instabile Position ist eben der Zusammenhang mit der Geschwindigkeit von ca. 20 km/h und den anderen Verkehrsteilnehmern ein sehr hohes Verletzungspotenzial.
In den USA stiegen die Unfälle mit E-Scootern, einer Schätzung auf Basis des Nationalen Unfallregisters zufolge, von 6.230 im Jahr 2013 auf 8.525 im Jahr 2017. Und das noch bevor Verleihfirmen seit Anfang 2018 E-Scooter in vielen amerikanischen Städten verteilten. Jüngere Zahlen für ganz Amerika liegen im Unfallregister noch nicht vor. Eine Studie in Salt Lake City zeigte jedoch, mit dem Boom der Sharing-Services stieg die Unfallzahl von 8 im Jahr 2017 auf 50 Unfälle im Jahr danach. Außerdem zeigen die Daten aus den USA die häufigsten Verletzungsfolgen bei Unfällen mit E-Rollern. Besonders der Kopf ist gefährdet. Ein Helm könnte Schutz bieten.
Wir wissen aus Unfalldaten und auch aus Crashtests, dass der Helm die Unfallfolgen und die Verletzungsschwere deutlich mindern kann. Und deswegen ist es absolut wichtig, dass E-Scooter-Fahrer einen Helm tragen, weil gerade der Kopf und die Halswirbelsäule sehr exponierte Körperregionen sind und der Zusammenstoß von zum Beispiel Fahrradfahrer und E-Scooter oder E-Scooter und E-Scooter sind zwei Verkehrsteilnehmer mit einer potenziell hohen Geschwindigkeit ohne Knautschzone und da ist ein Helm definitiv essentiell.
Eine Helmpflicht ist in der neuen Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung jedoch nicht vorgesehen. Und dass viele E-Scooter-Fahrer freiwillig einen Helm benutzen, ist unwahrscheinlich. Auch an Armen oder Beinen verletzen sich E-Roller-Fahrer oft. Hier kommt es häufig zu Brüchen und Prellungen. Die Ursache sind meist plötzliche Stürze über den Lenker oder zur Seite. Und zwar in der Regel ohne Fremdeinwirkung. Die Fahrer verlieren einfach die Kontrolle. Entweder weil sie zu schnell unterwegs sind oder weil ihnen Unebenheiten im Fahrweg zum Verhängnis werden. Je kleiner die Räder, umso schwerer ist es, bei Rillen und Kanten das Gleichgewicht zu halten. Das Alter der E-Roller-Fahrer birgt weitere Risiken. Legal ist die Nutzung in Deutschland erst ab 14 Jahren. Nach oben gibt es aber keine Altersgrenze. Dabei seien gerade ältere Menschen besonders unfallgefährdet. Das zeigten die Erfahrungen mit Elektrofahrrädern, sagt Christopher Spering.
Wir können als Tendenz auf jeden Fall sehen, dass durch die Elektromobilität insbesondere eben auch wieder das Verletzungsmuster bei älteren Verkehrsteilnehmern gestiegen ist. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ein wirklich älterer Organismus ja zum Teil eben auch mit verlangsamter Reaktionsfähigkeit und auch reduzierter Muskelmasse, damit auch weniger Körperspannung, einfach normalerweise anders verunfallt durch die nun wieder erhöhten Geschwindigkeiten durch Elektromobilität ist natürlich diese ja eigentlich physiologische Parameter, dass also eine Entschleunigung quasi stattfindet, aufgehoben und damit sind die Verletzungsmuster anders.
Vorsicht ist also geboten, vor allem wenn Ungeübte sich mal eben kurz einen E-Scooter ausleihen. Denn schon bei einer Kollision mit 20 Stundenkilometern kann es Schwerverletzte geben. Christopher Spering sieht aber nicht nur die Gefahren der neuen Form der urbanen Mobilität, sondern auch ihre vielen Vorteile. Elektroroller sind eine bequeme und ökologische Alternative zu Pkw und Motorrollern. Und die Fahrer bewegen sich auch ein wenig körperlich.
Da sind also definitiv sehr viele Bestandteile, die den E-Scooter unterstützen. Sicherlich ist auch ein gewisser Spaßfaktor dabei. Und wir wollen natürlich von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie keine Spaßverderber sein, sondern wir wollen einfach nur sagen, welche Risiken es gibt und dass man eben die Nutzung von derartigen Gefährten sehr bewusst und mit gewissen Regeln und der entsprechenden Vorsicht durchführen sollte.
E-Scooter sind praktisch und trendig, aber nicht ganz ungefährlich. Ein Beitrag von Lukas Kohlenbach. von E-Scootern zu elektrischen Rollstühlen. Die haben Gelähmte an der Uniklinik Bochum jetzt nämlich mit der Kraft ihrer Gedanken gesteuert. Details von Piotr Heller.
Erste Ergebnisse des Projekts, an dem auch die Technische Hochschule Lausanne mitarbeitet, wurden heute vorgestellt. Demnach waren 4 von 10 Patienten in der Lage, ihren Rollstuhl über einen Hindernisparcours zu manövrieren. Zuvor hatten sie ein mehrwöchiges Training absolviert. Die Patienten lenken mit Hilfe von Elektrodenkappen auf dem Kopf. Diese Kappen messen die Hirnströme, ein Computer übersetzt sie in Kommandos an die elektronischen Rollstühle. Diese Art der Steuerung erfordert sehr hohe Konzentration seitens der Patienten. Bis die Technologie im Alltag gelähmter Menschen ankommen wird, sei es noch ein langer Weg, sagten die Forscher.
Ein Mittel gegen Bluthochdruck könnte auch gegen Alzheimer helfen.
Ein internationales Team aus Medizinern hat 22 Alzheimer-Patienten ein bereits zugelassenes blutdrucksenkendes Mittel verabreicht. Bei diesen Patienten verbesserte sich daraufhin die Durchblutung im Hippocampus, einer Hirnregion, die für das Lernen und das Gedächtnis eine entscheidende Rolle spielt. Die Arbeit zeigt, dass die für Alzheimer typische Minderung des Blutflusses in manchen Hirnregionen abgewendet werden kann. Was das den Patienten aber letztendlich gesundheitlich bringt, das müsste erst in weiteren Studien untersucht werden, resümieren die Forscher im Fachblatt Hypertension.
Ein Naturschutzgebiet in Mosambik meldet Erfolge im Kampf gegen Wilderer.
In dem Reservat im Norden des Landes sind seit einem Jahr keine Elefanten mehr Wilderern zum Opfer gefallen. Das Gebiet ist etwas größer als die Schweiz. Aktuellen Schätzungen zufolge sollen dort an die 4000 Elefanten leben. Tierschützer führen die aktuellen Erfolge im Kampf gegen Wilderer auf eine Überwachung der Gegend aus der Luft und eine spezielle Eingreiftruppe der Polizei zurück. Die Einheit ist besser bewaffnet als die Ranger in dem Park.
Nanopartikel könnten helfen, die Diagnose von Krebs zu beschleunigen.
Ein Team aus den USA, dem Iran und Italien hat die Partikel entwickelt und einen Sensor daraus gebaut. Gibt man das Blut eines Patienten auf den Sensor, dann bleiben biologische Moleküle an den Partikeln hängen. Die Forscher testeten den Sensor mit dem Blut von 5 Lungenkrebspatienten. Sie litten alle an unterschiedlichen Formen der Krankheit. Die Wissenschaftler konnten die verschiedenen Krebsarten allein anhand der Zusammensetzung der Biomoleküle auf den Nanopartikeln unterscheiden, wie sie im Magazin Nanoscale Horizons darlegen. In einem weiteren Versuch konnten sie zeigen, dass man mit der Methode Krebs relativ früh erkennen und somit besser therapieren könnte. Dafür müsste das System seine Genauigkeit jedoch an mehr Patienten unter Beweis stellen.
Eine neue Karte des Gehirns ist auf 0,01 Millimeter genau.
Forscher aus den USA haben dieses dreidimensionale Gehirnmodell mit Hilfe eines Kollegen von der Charité Berlin erstellt. Dazu entnahmen sie einer verstorbenen Frau das Gehirn und konservierten es in Formalin. Dann steckten sie das Organ in einen selbst konstruierten Magnetresonanztomographen und scannten es 100 Stunden lang. Das vorläufige Ergebnis, ein Modell des menschlichen Hirns mit einer Auflösung von 0,01 Millimeter, haben sie anderen Wissenschaftlern zur Erforschung bereitgestellt. Es ist das erste vollständige Modell dieser Art mit einer so hohen Auflösung. Zwar gibt es noch genauere Studien menschlicher Gehirne, die beschränken sich aber auf Ausschnitte oder sind durch Verzerrungen oder Risse verfälscht, die bei der Bearbeitung des Gewebes entstanden sind.
Sternzeit, 17. Juni. Raumsonde belegt Apollo-Landung. Morgen vor 10 Jahren ist die NASA-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, gestartet. Bis heute umkreist sie unseren Mond und macht äußerst detailreiche Bilder seiner Oberfläche. Weil die Übertragung vom nahen Mond recht einfach ist und für die LRO-Mission eine eigene Bodenstation zur Verfügung steht, hat die Sonde schon viele Terabyte an Daten zur Erde gefunkt. Mehr als alle anderen Planetenmissionen zusammen. Der Orbiter hat eine dreidimensionale Karte des gesamten Mondes mit einer Auflösung von etwa 100 Metern pro Pixel erstellt. In einem besonders hochauflösenden Modus zeigen die Bilder noch Details, die kleiner als 1 Meter sind. Die Fotos sollen bei der Auswahl interessanter Landeplätze künftiger Missionen helfen. Zudem hat der LRO die Polarregionen des Mondes genau erfasst. Versuche, in dauerhaft im Schatten liegenden Kratern am Südpol Eisvorkommen nachzuweisen, schlugen allerdings fehl. Besonders spektakulär sind die Bilder der Landestellen der Apollo-Missionen. Auf einer Aufnahme ist klar die Landefähre Eagle von Apollo 11 zu sehen. Auch die Spuren, die die Astronauten bei ihrem Gang zu einem nahegelegenen Krater oder beim Aufstellen eines Messinstruments hinterlassen haben, sind gut zu erkennen. Bei späteren Missionen zeigen die Reifen Spuren des Mondautos, welche Strecken die Astronauten im Staub zurückgelegt haben. Doch die Menschen, die hartnäckig behaupten, die Apollo-Missionen hätten nie den Mond erreicht, werden sich wohl auch von diesen Bildern nicht eines Besseren belehren lassen.
So viel für heute von Forschung aktuell. Was es in Le Bourget Neues zu sehen gibt auf der internationalen Luftfahrtausstellung, erfahren Sie hier in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.